Herzlich willkommen zu Läuft, dem Programmschau-Podcast von EPD Medien und Grimme-Institut. Teenager. Ach ja, die hängen doch eh nur noch auf TikTok rum, oder? Wer das denkt, liegt höchstwahrscheinlich falsch. Denn sonst würden es nicht immer wieder auch Serien mit jugendlicher Zielgruppe schaffen, richtig erfolgreich zu sein. Zuletzt war das die Ufa-Fiction-Produktion Maxton Hall, die Welt zwischen uns, auf Amazon Prime Video. Dort erreichte die Verfilmung des Romans Save Me von Mona Kasten die, Zitat, höchsten globalen Zuschauerzahlen eines nicht-amerikanischen Originaltitels in einer Startwoche. Zitat Ende. Anfang Mai war Maxton Hall beim Streamingdienst in 120 Ländern auf Platz 1 der Charts. Letzte Woche wurde bereits der Drehstart für die zweite Staffel angekündigt. Dass es kein garantiertes Rezept für einen Programmerfolg gibt, ist klar. Aber irgendwas muss Maxton Hall ja richtig gemacht haben. Trifft die Serie, in der ein armes Mädchen an einem Elite-Internat sich in einen reichen Schnösel verliebt, besonders gut den Zeitgeist? Ich habe jemanden gefragt, der sich damit auskennt, den Medienwissenschaftler und Mitherausgeber des Buchs Teen TV, Moritz Stock. Und in der Medienkritik beantworte ich heute die Frage, was passiert, wenn zwei Medien unabhängig voneinander Podcasts herausbringen, die auf der gleichen gemeinsamen Recherche beruhen? Mein Name ist Alexander Matzkeit, schön, dass Sie zuhören.
Das Maxton Hall College ist nicht einfach eine Schule. Es ist eine der Schulen. Wer dort studiert hat, dem steht die Welt offen. Familien wie die Beauforts haben seit Generationen mehr Geld und Macht als so manches Königshaus. Und ich bin für sie unsichtbar. James Beaufort verkörpert alles, was an der Welt der Reichen nicht stimmt. Überdimensioniertes Privileg, Arroganz und Ignoranz.
Hey. Was du in Suttons Büro gesehen hast, ist nie passiert.
Du bist ein noch größerer Arsch, als ich dachte.
Hallo Moritz.
Hallo Alexander.
In eurem Buch Teen TV haben dein Co-Autor Florian Kraus und du geschrieben, dass sich Teen TV nicht so als Distinktionsfernsehen eignet und deswegen oft nicht so ernst genommen wird. Was bedeutet das denn eigentlich in der Praxis?
In der Praxis bedeutet das, dass Teen TV selten mit diesem Überbegriff zum Beispiel Quality TV in Verbindung gebracht wurde, eine kulturelle Hochwertigkeit, was man sozusagen auch als erstes erzählt auf der Party, wenn man sagt, welche Serien schaut man. Da würde ich sagen, dass sozusagen Jugendserien etwas sind, was man schaut, vielleicht auch gerne schaut, auch mit Leidenschaft schaut, aber was man nicht so nach außen stellt, was auch, glaube ich, mit der melodramatischen Grundstruktur zu tun hat, teilweise auch dem Schwerpunkt auf Affekte und das weniger stark in dieser kulturellen Hochwertung von Fernsehserien mit in Verbindung steht. Also dass man dann sagt, okay, man stellt dann eher die komplex erzählten Serien aus und weniger dieses Jugendliche.
Aber das heißt ja wahrscheinlich nicht, dass der Markt nicht so umkämpft ist, oder?
Nee, der Markt ist schon sehr stark umkämpft und man kann auch sagen, mit der flächendeckenden Verbreitung des Streamings, dass dann plötzlich Jugendserien sozusagen als gut sehr wichtig gewesen sind, um auch gerade junge Rezipienten zu adressieren. Und das ist schon, dass jeder versucht hat, auch Jugendserien für sich einzunehmen, um auch die begehrte Zielgruppe der Jugendlichen, die häufig dann auch darüber schreiben, darüber reden, da dann die zu adressieren. Also Netflix hat das sehr früh gemacht, Amazon hat das ein bisschen nachgezogen, aber auch das öffentlich-rechtliche Fernsehen hat dann versucht, okay, wie können wir eigentlich Jugendserien nutzen, hat dann die Serie Druck adaptiert. Also da gibt es schon auch, dass alle versuchen, okay, jugendliche Rezipienten, die wollen wir haben und die kann man auch mit Jugendserien, mit Jugendinhalten ansprechen.
Also das heißt, es war jetzt nicht in irgendeiner Form einfach für Maxton Hall erfolgreich zu sein, weil die einen Feld beackert haben, wo vorher noch niemand war.
Nee, also es ist natürlich eine spezifische Serie, weil sich Jugendserien auch sehr stark ausdifferenzieren. Aber man kann schon sagen, dass wenn man sich sozusagen die Kataloge von Netflix, von Amazon anschaut, dass da sehr viel gerade an Jugendinhalten, Jugendserien, teilweise auch Jugendfilmreihen herausgebracht werden. Teilweise hat man das Gefühl, fast jede Woche kommt irgendwas Neues mit jugendlichen Protagonisten in fantastischen oder realistischen Settings. Also das ist schon etwas, was jetzt nicht ist, es gab 2 Jahre keine Jugendserie mehr, zum Glück gibt's Maxon Hall.
Warum war denn dann jetzt genau diese Serie so besonders erfolgreich? Ein Ding, was mir direkt einfallen würde, ist, Amazon hat sehr, sehr groß Werbung dafür gemacht. Als das gestartet ist im Mai, konnte ich hier in Berlin keine Straße entlang gehen, ohne nicht an einem Plakat vorbeizukommen. Aber es muss ja noch andere Dinge geben. Was würdest du sagen?
Genau, Plakatwerbung würde ich jetzt gar nicht so als das Zentrale sehen. Ich glaube, sehr wichtig war, dass man eine bestimmte Marke hatte oder eine bestimmte Vorlage, die in der jugendlichen Zielgruppe, gerade eher weiblichen, leseaffinen Zielgruppe, extrem populär waren. Die Bücher von Mona Kasten waren vorher schon sehr populär, waren vorher auch schon sehr stark im BookTok-Kontext, also sozusagen das Sprechen oder Auseinandersetzen mit Büchern auf TikTok auch schon sehr präsent. Also da hatte man was in jugendlichen Lebenswelten sowieso schon stattgefunden hat, was bekannt war, was sichtbar war, und da hat man dann angeknüpft, also so bewusst etwas, okay, das findet auf TikTok schon statt, da sind Jugendliche und da setzen wir an, da gehen wir rein. Und gleichzeitig das Zweite, dass man jetzt schon so ein bisschen so ein Young Adult Romance Boom auch hat im audiovisuellen Kontext. Netflix hatte viele Filmreihen wie die Kissing Booth Reihe oder To All the Boys I Loved Before Reihe, die schon recht populär waren, die sozusagen dieses Jugend und Romantik sehr stark hervorgehoben haben. Amazon hatte einen recht großen Erfolg mit The Summer I Turned Pretty. Also da ist man auch, hat man Vorarbeit geleistet. Es ist sozusagen eine Popularität da gewesen. An die hat man angeknüpft mit etwas, was in der jugendlichen Zielgruppe aber sowieso schon populär bekannt war.
Woher kommt gerade die Hochzeit dieses Themas? Das hat ja mit der Lebensrealität junger Teenager wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig viel zu tun. Ist das reiner Eskapismus?
Ich glaube, was Maxon Hall gerade so erfolgreich macht, ist schon eine bewusst ausgestellte Außeralltäglichkeit. Also, dass man es da bewusst vermeidet, irgendwelche Referenzen an tatsächliche soziale Realitäten herzustellen. Es ist im Grunde eine Märchengeschichte. Und gleichzeitig ist es so ein Romance-Boom, Romance-Novels-Boom, den es vorher natürlich auch schon gab. Auch Twilight hat sich natürlich da so zum Beispiel auch Standards herausgenommen. Aber jetzt durch sowas wie BookTok ist das nochmal größer geworden, auch durch die Veränderung von bestimmten Distributionsumgebungen, dass gerade jetzt auch Geschichten populärer werden, die jetzt nicht über klassische Verlagswege herausgegeben werden, sondern tatsächlich einfach zum Beispiel über Amazon gibt es die Möglichkeit, einfach Bücher online zu stellen und zu gucken, ob sich dafür eine Leserschaft findet. Und auch die Vorlage von Maxon Hall, von Mona Kasten, ist auch so ein bisschen aus dem Amateurbereich eigentlich hochgestiegen, dann sozusagen ins Professionelle. Also dass wir da auch die digitalen Möglichkeiten haben, dass bestimmte Geschichten sehr schnell populär werden und das sich dann so ein bisschen so verselbstständigt hat.
Okay, TikTok hast du jetzt schon mehrfach erwähnt. Welche Rolle spielt das denn auch im Erfolg von so einer Serie? Eignet sich Maxon Hall zum Beispiel jetzt besonders gut für so Nachbesprechungen, forensisches Fandom, wo man also so auf die Details guckt und das dann in TikTok oder auf anderen sozialen Netzwerken gut ausbreiten kann und damit die Serie immer weiter bekannt machen kann?
Ich glaube, Maxon Hall ist genau das Gegenteil von sowas, was man in der Fernsehwissenschaft auch als Quality TV bezeichnet hat. Also mehrgliedrige Handlungsstränge, Kontingenz in der Erzählung, das heißt, dass eigentlich immer alles passieren kann, dass Figuren plötzlich sterben können, Hauptfiguren, dass, weiß ich nicht, Zeitebenen die ganze Zeit wechseln, das ist hier nicht so. Also wir haben es mit einer Serie zu tun, die vor allem bekannte Narrationsmuster nutzt und ausstellt und bewusst ausstellt und sie auch zelebriert. Und da würde man erstmal denken, okay, eigentlich hat man immer so gedacht, eher so ein Mindgame-Television, was möglichst kompliziert ist, wo in jeder Einstellung 1000 Easter Eggs sind. Das ist etwas, was sich eignet für das partizipative Fernsehen. Ich glaube aber auch, dass diese eher konventionellen Serien auch etwas sind, was funktionieren kann. Da geht es dann nicht um eher so dieses kognitive Rätseln, Enthüllen, sondern eher um das Affektive Reproduzieren, würde ich sagen. Also immer wieder bestimmte Momente, bestimmte Figuren fast so schwärmerisch eigentlich dann nochmal weitergeben. Also dann eher das klassische Schwärmen, was man vielleicht in einer anderen Zeit hatte, wenn man sich die Bravo aufgeschlagen hat mit seinen Freunden und Freundinnen und sich dann die Bilder angeschaut hat von den Stars und dann schwärmt man. Und da kann man ja auch ewig darüber reden, warum man den und den jetzt so süß findet oder wie der schaut oder wie der lacht. Und das ist, glaube ich, auch was bei Maxon Hall All, wenn man sich auch die TikToks anguckt, dann ist ganz viel die Hauptfigur James Beaufort oder auch viel der Schauspieler Damien Hertung da aus so einer fast POV-Perspektive, wie man sozusagen in diesen Videos merkt, okay, das ist eine Schwärmerei. Und eine Schwärmerei kann auch sehr ausgedehnt stattfinden. Und das sieht man dann auch bei TikTok zum Beispiel.
Es hat ja auch, du hast es schon gesagt, es hat sehr klassische Erzählmuster. Es steht ja auch auf großen Schultern. Also gerade so Schulromane zum Beispiel, das ist ja ein uraltes Genre. Von Enid Blyton bis zu Harry Potter wahrscheinlich irgendwie auch, kann man wahrscheinlich diese Linie ziehen. Auch in diesem Romance-Fantasy-Bereich, auch wenn es jetzt hier keine fantastischen Elemente gibt. Und dann auf der anderen Seite habe ich gedacht, vielleicht auch so Daily Soaps oder alte so US-Serien aus den 90ern, Beverly Hills, Melrose Place, sowas in die Richtung. Siehst du diese Linien auch? Lässt sich das da hin zurückverfolgen?
Ja, ich würde sogar fast noch weiter zurückgehen, weil man hier fast so ein archetypische Erzählstrukturen hat. Also zum Beispiel so eine märchenhafte Cinderella-Geschichte. Also das ist hier einfach sehr stark drin. Die Linie zu zum Beispiel den 90ern, eine Hochzeit, wie du schon gesagt hast, mit Beverly Hills, später auch Dawson's Creek, dann auch sowas im fantastischen Bereich wie Buffy, kann man ziehen, passt aber nicht so richtig, weil diese Serien alle auch so eine teilweise Hyperreflexivität oder so ein postmoderne Selbstreferenzialität ausgezeichnet hat. Also, dass sie auch immer so ein bisschen ihre Gemachtheit, ihre Tropes, ihre Konventionen so ausgestellt haben. Auch die Referenzen immer wieder auf sowas wie das John Hughes 80er-Jahre Kino, das man in amerikanischen Jugendserien hatte. Und das ist bei Maxton Hall einfach weniger da. Also, man hat die Tropes, man hat die Konventionen. Es gibt auch eine Makeover-Szene, wo die eher schüchterne Hauptfigur plötzlich so ein märchenhaftes Kleid anzieht. Und in diesem Genre der Jugendserie, auch des Jugendfilms, würde man eigentlich vermuten, dass das nochmal irgendwie gebrochen wird, dass es dann nochmal irgendeinen Kommentar zu gibt. Aber es passiert nicht. Also es passiert eins zu eins eigentlich ernsthaft, gibt man sich dieser Szene hin, die es schon 100 Mal eigentlich ironisch gebrochen gab und wirft sich fast so da rein. Also dass man so denkt, nee, hier stellt man das aus, hier will man es nicht brechen, hier will man auch nicht die Konventionen, die da sind, die dahinter liegen, irgendwie explizit ausstellen, sondern man nimmt sie mit und zelebriert sie fast. Und das macht diese Serie, glaube ich, auch aus, dieses wahnsinnig Ernsthafte irgendwie in der Ausstellung von diesen melodramatischen Grundstrukturen.
Ist das auch eine Reaktion darauf, dass ich wahrscheinlich das tatsächliche mediale Leben von jungen Leuten gar nicht mehr so gut im Fernsehen abbilden lässt? Also zum Beispiel eben die ständige Verbundenheit durch soziale Medien, durch Messenger und so weiter, dass man dann lieber wieder zurückgeht auf so direkte Interaktionen und klassische Erzählmuster?
Ja, das Einzige, was eigentlich bei Maxton Hall dann doch irgendwie sehr gegenwärtig ist oder was dann an die jugendlichen Lebenswelten anknüpft, sind eigentlich die digitalen Kommunikationen. Also wir haben da doch irgendwie Szenen, wo ewig sich hin und her gechattet wird. Also da ist es schon, dass man was abbildet, was Jugendliche auch tun. Also so eine jugendliche Alltäglichkeit, die dann aber immer natürlich gerahmt wird irgendwie durch das Märchenhafte. Also man hat auch bewusst eine Figur, die eigentlich so eine BookTok-Leserin sein könnte, die jetzt vielleicht nicht die auffälligsten Charaktereigenschaften hat, außer dass sie irgendwie fleißig ist, zielstrebig und eigentlich auch so ein bisschen nicht unbedingt gesehen werden will. Jetzt nicht eine klassische Nerdfigur, aber schon eher so eine durchschnittliche Schülerin, die dann aber in so diese großen, teilweise außeralltäglichen Szenen hineinkommt. Also, dass man da auch das Publikum sehr stark adressiert, und das machen diese Romance-Novels auch ganz gut, weil man häufig das Gefühl hat, die Hauptfiguren sind eigentlich Stellvertreterfiguren der Leserinnen dieser Bücher, die sich dann da reinträumen könnten. Was würde passieren, wenn ich einen reichen jungen Mann kennenlerne, der noch Teil einer Mode Dynastie ist. Und da haben wir schon auch diese Nähe zu der Zielgruppe, wo die Zielgruppe dann doch, würde ich auch schon sagen, irgendwie in ihrem, vor allem ihren Träumen und ihren Bedürfnissen und Leidenschaften ernst genommen wird.
Was ja in der Erfolgsgeschichte von Maxton Hall, so wie sie jetzt verbreitet wird, auch eine wichtige Rolle spielt, ist, dass es ein globaler Erfolg war. Und ihr habt auch in eurem Buch geschrieben, Teen TV hat häufig eine transnationale Tendenz. Die Serie greift das ja auch so ein Stück weit auf, ne? Ist in Deutschland produziert, deutsche Schauspieler, spielt aber in England, wurde in beiden Ländern gedreht. Was macht so eine Serie zu einem globalen Erfolg?
Ich glaube zunächst, dass man hier schon eine Strategie hat, die auch in der Fernsehwissenschaften so ein bisschen im Kontext von Streaming, wie funktionieren eigentlich Streaming-Serien, beschrieben wurde. Und das ist so eine Tendenz zur Denationalisierung. Also, dass man sagt, okay, wir haben eine Serie, die ist für eine globale Streaming-Plattform produziert. Das ist jetzt nicht wie eine öffentlich-rechtliche Vorabendserie, die explizit auf den deutschen Markt ausgerichtet ist, sondern wir haben ganz viele Territorien, wo das irgendwie funktionieren muss. Und da ist es hier natürlich extrem, weil wir hier eine deutsche Serie haben, wo man sozusagen eigentlich das Nationale irgendwie rausnimmt. Auch auch das klassisch Britische spielt so ein bisschen eine Rolle, aber auch nicht wirklich. Es ist sehr irgendwie abstrakt und universell, wenig gebunden an nationale Eigenheiten, sondern eigentlich die Konvention oder das Narrationsmuster, die Artificialität, die damit einhergeht, ist sozusagen das Ding, wo Leute sich mit identifizieren können. Ich würde auch fast sagen, nicht nur die Narration, sondern einfach die Affekte. Also es geht in dieser Serie vor allem um Gefühle. Ein Mensch liebt einen anderen und schaut einen an. Und das ist leicht zu verstehen. Und da geht es nicht um eine bestimmte spezifische, ja, nationale Einordnung. Das versuchen unterschiedliche Serien. Nicht, dass man das, was der Tatort machen will, möglichst irgendwie lokal spezifisch sein, sondern immer so eine Unspezifität, immer so eine Allgemeinheit, so eine Bekanntheit damit reinzubringen.
Aber heißt das, dass es diese globalen Streaming-Plattformen für diesen Erfolg auch braucht? Oder könnte sowas auch in einer ZDF-Mediathek funktionieren, weil die öffentlich-rechtlichen Sender, du hast es ja am Anfang gesagt, würden sich solche Sachen natürlich auch gerne wünschen, solche Erfolge.
Ich glaube, aktuell gibt es da eine bestimmte Entwicklung, dass man vielleicht idealtypisch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk davon ausgehen würde, dass das Publikum dahin bringen, wo sie noch nicht waren. Da würde man denken, okay, das ist vielleicht ein Auftrag, aber die Tendenz ist eher sozusagen das Gegenteil. Also man geht da einfach hin, wo das Publikum schon ist. Das ist sozusagen bei Funk, ist man dann auf YouTube gegangen, hat sich mit bestimmten Kanälen sozusagen kurz geschlossen, die schon eine Popularität hatten. Man hat bestimmte Formate auch adaptiert, wie das Druck gemacht hat, ein norwegisches Format, das sehr populär war. Was man dann aber auch, und das ist dann das Öffentlich-Rechtliche, sehr stark an nationale Eigenheiten angepasst hat. Also bei Druck spielt es dann in Berlin. Es ging um das Abitur. Also da hatte man schon auch einen sehr starken nationalen Kontext, den man so stark vielleicht bei einer Streaming-Serie nicht hätte. Also da haben wir schon auch diese nationale Verortung. Gleichzeitig glaube ich, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen, gerade auch kleinere Sender wie zum Beispiel ZDF Neo, genau beobachten, was ist gerade populär. Und was ich jetzt gesehen habe, ist, dass jetzt dieses Jahr eine Serie starten soll, die Love Sucks heißt, die auch so eine Vampir-Jugend-Romanze. Vampir und Vampirjägerin verlieben sich, also eigentlich die Prämisse von Buffy. Und da spielt auch Damien Hartung, der Hauptdarsteller von Maxton Hall, die Hauptrolle. Und die Serie ist noch nicht veröffentlicht, aber wenn man sich den Trailer anguckt, ist es schon sehr stark auch an diese Young Adult, Jugendliteratur, Liebe zwischen zwei Welten, die man auch bei Maxton Hall hat. Man hat sogar den gleichen Hauptdarsteller. Und da sieht man, dass da etwas ist, dass man doch auch was Zielgruppenkompatibles entwickelt, was sehr ähnelt, wie auch manche Serien auf Streaming-Plattformen aussehen. Also ich glaube, dass da schon auch eine Entwicklung ist und sagt, okay, die Jugendlichen wollen das, die gieren danach und dann geben wir denen das auch.
Du weißt, was ich bin.
Und du weißt, was ich getan habe gestern Nacht.
Niemand darf davon erfahren.
Gibt es denn gerade im fiktionalen Bereich auch Gegenmodelle dazu, zu diesem romantisch-eskapistischen, die trotzdem auch funktionieren?
Ja, da habe ich auch so ein bisschen drüber nachgedacht. Es gibt auch Versuche auf dem deutschen Jugendmarkt, sozusagen auch eher so ein bisschen so sozial-realistische Jugendserien zu produzieren. Da hat zum Beispiel im Pay-TV, ich glaube, das war auf Warner Brothers Channel, später aber auch auf Amazon Prime, eine Serie Para, die auf den Straßen von Berlin gespielt hat, die dann sozusagen eher so prekär aufwachsende, auch migrantische Jugendliche gezeigt hat.
Haben wir hier im Podcast auch schon besprochen vor einem Jahr, genau.
Genau, und das war eine Serie, die es auch auf zwei Staffeln geschafft hat, aber wo ich nie das Gefühl hatte, dass es wirklich ein extrem großes Publikum, über die dann wirklich viel und breit gesprochen wurde. Das lag natürlich auch in den Distributionsumgebungen, irgendwie bei Sky lief das und dann auch bei Amazon Prime, aber auch nicht so stark beworben. Da hat man das versucht. Join hat das auch versucht, hatte auch eine Serie wie Stichtag oder Katakomben, alles so die eher sozusagen prekäre jugendliche Sozialsiedlungen, auch eher realistischer eingeordnet in einen konkreten gesellschaftlichen Zusammenhang. Das sind aber alles Serien, die nicht so richtig eine breite Öffentlichkeit gefunden haben, die auch immer sehr stark versucht haben, auch mit Genre-Konventionen, aber dann nicht wie bei Maxton Hall das Romantische, sondern immer sehr schnell so in diese Thriller-Handlung reinzugehen, in die Action-Handlung. Und das ist etwas, was ich auch manchmal ein bisschen schade finde, weil das deutsche Fernsehen eigentlich auch eine Tradition hat. Zum Beispiel in den 70er Jahren gab es viele so Miniserien, Problemserien, die sehr realistisch waren, die sozusagen auch auf den Straßen die prekär aufwachsende Jugendliche dargestellt haben, die aber weniger mit Genre-Konventionen sondern eher so was Sozialrealistisches hatten. Da drehte sich eine ganze Folge darum, dass man keinen Ausbildungsplatz findet und so. Das ist aus heutiger Sicht so ein bisschen didaktisch und ein bisschen seltsam, aber das ist etwas, was eigentlich fast vollständig verloren ist.
Jetzt haben wir sehr viel medienwissenschaftliche Einordnung betrieben sozusagen. Was mich zum Abschluss interessieren würde, Findest du Maxton Hall selber denn eigentlich gut? Also gut gemacht zumindest. Ich meine, du bist nicht die Zielgruppe, das ist klar. Aber ist es auf seine Art doch irgendwie Quality TV?
Ich finde, es hat schon, ich habe das auch mit meiner Freundin geguckt, auf eine bestimmte Art und Weise einen extrem hohen Unterhaltungswert. Weil, das habe ich anfangs gesagt, und das schätze ich auch an der Serie, diese Serie sich so in ihrer Romantik so wahnsinnig ernst nimmt und diese Plotkonvention so wahnsinnig überzeugt irgendwie ausstellt. Ich finde, es ist natürlich klassisch, wenn man sich das sozusagen als Drehbuch angucken würde, würde man sagen, okay, das ist jetzt sozusagen nicht hoch anspruchsvoll, aber das so hinzukriegen, dass man schon auch irgendwann so eine Sehnsucht aus dem Inneren des Bauches verspürt, dass diese Figuren, weiß ich nicht, sich jetzt berühren oder küssen und da schon auch so ein bisschen sich freut, das hat die Serie schon teilweise geschafft und das ist, glaube ich, auch was in dem Genre-Kontext diese Serie schaffen will. Also, dass man dann doch denkt, man will, dass diese Figuren zusammen sind und dieses ausgestellte, konventionelle macht dann irgendwie auch Spaß zuzuschauen und sich zu gucken, zu denken, okay, das setzen die jetzt tatsächlich so um, ohne Bruch. Das fand ich dann schon irgendwie, hatte seinen eigenen Wert. An sich, nach klassischen Qualitätskriterien würde man aber sagen, ja, also die Serie bedient ein affektives Bedürfnis sehr direkt und sehr gekonnt, würde ich schon sagen.
Moritz Stock, vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Wenn Sie zum Thema noch weiterlesen wollen, das genannte Buch Teen TV, Repräsentationen, Lesarten und Produktionsweisen aktueller Jugendserien, herausgegeben von Moritz Stock und Florian Kraus, ist bei Springer VS erschienen. Und damit zur Medienkritik. Ich habe vor einem knappen Jahr hier in Läuft schon mal über zwei Podcasts gesprochen, die zur gleichen Zeit mit gleichem Thema entstanden sind. Jetzt ist es wieder passiert. Aber die Umstände scheinen noch ein bisschen absurder. Beide Podcasts basieren nämlich auf der gleichen ursprünglichen Recherche. Es geht um den Fall Till Lindemann. Im Mai letztes Jahr wurden Vorwürfe laut, dass die Band Rammstein und ihr Sänger über die Jahre ein perfides System entwickelt haben sollen, mit dem besonders Lindemann während und nach Konzerten junge Frauen zugeführt wurden. Oft für Sex. Ein gemeinsames Team von NDR und Süddeutscher Zeitung hatte damals dazu recherchiert und die Vorwürfe im Juni 2023 öffentlich gemacht. Die Folge? Eine große Debatte über Machtmissbrauch und darüber, was die Gesellschaft zwischen musikalischen Superstars und ihren Fans als normal erachtet. Auch gerichtliche Auseinandersetzungen gab es. Manche Vorwürfe durften die Medien nicht weiter verbreiten. Rammstein spielt auf jeden Fall dennoch weiterhin ausverkaufte Konzerte. Es macht also Sinn, das Geschehene ein Jahr später noch einmal in Podcast-Form aufzubereiten und zu reflektieren. Zu berichten, was die Recherche bewirkt hat. Allerdings erschien in den letzten Wochen nicht nur ein Podcast dazu, sondern gleich zwei. Der erste heißt Rammstein Row Zero. Er entstand beim NDR und wird von NDR-Reporterin Elena Kuch gehostet. Auf dem Cover finden sich die Logos der beiden Medienhäuser, die an der Originalrecherche beteiligt waren. Der andere, Feuerzone, das System Rammstein und der Machtmissbrauch in der Musik, ist in der Podcast-Redaktion der Süddeutschen Zeitung entstanden und ist dort nur mit Abo abrufbar. Dieses Abo scheint die Krux zu sein, die zur Zweiteilung geführt hat. Die Pressestelle der SZ schreibt mir, man habe früh über eine Podcast-Serie gesprochen. Aus juristischen Gründen sei aber keine gemeinsame Produktion möglich gewesen, die die Interessen beider Medien berücksichtigt. Das deckt sich mit der etwas vageren Antwort, die ich vom NDR bekommen habe. Die SZ wollte gerne ein Bezahlangebot machen, der NDR musste frei veröffentlichen, weil sein Anteil an der Recherche mit Gebührengeldern finanziert wurde. Soweit das Geschäftliche. Das Spannende ist aber, beide Podcasts basieren nicht nur auf der gleichen Recherche, die der NDR auch im März bereits in einem Beitrag für Panorama ausgewertet hat, sie greifen auch zu großen Teilen auf das gleiche Interviewmaterial zurück. Für mich als Kritiker ist das, als könnte ich in zwei Paralleluniversen hineinhören. Und weil ich jetzt schon viel zu lange geredet habe, kommt hier mal ein konkretes Beispiel. Eine Schlüsselszene. Die Erlebnisse der Nordirin Shelby Lynn während eines Konzertes in Vilnius haben die ganze Recherche ins Rollen gebracht. Und so klingt diese Szene in Folge 2 von Row Zero.
Shelby erzählt, dass alles damit beginnt, dass wieder dieser Rammstein-Mitarbeiter auf sie zukommt. Er heißt Joe Letts.
The next thing I know, Joe comes to get me.
Joe bringt Shelby unter die Bühne. Sie soll Till treffen.
To meet Till.
Und da ahnt sie plötzlich, dass es um Sex gehen könnte.
Immediately, I'm like, oh no, this is something wrong. This is bad. This is a sex thing for sure. Just the look of the room. I'm not joking.
Shelby Lynn erinnert sich noch an den Raum unter der Bühne. Sie beschreibt ihn wie eine Umkleide in einem Klamottenladen. Aber pechschwarz ausgekleidet und noch dazu ziemlich eng.
Joe says, wait here.
Und so klingt sie in Feuerzone von der SZ.
Joe Letts, so erzählt Shelby uns das, kommt wie ausgemacht auf sie zu. Er führt sie, erzählt sie weiter, in einen kleinen Raum unter der Bühne. Etwa so groß wie eine Umkleidekabine, verhangen mit schwarzem Stoff, der mit orangefarbenem Tape zusammengehalten wird. So erinnert sich Shelby daran. Sie hat direkt ein ungutes Gefühl.
This is bad. This is a sex thing for sure.
Shelby setzt sich auf den Boden und schlingt die Arme um ihre Beine.
I'm just okay. Till's gonna come in here and ask for sex, and I'm repeating to myself, he wants sex. You have to say no, Shelby. Till's gonna come in here for sex. You have to say no, 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 no.
Sie macht sich bereit. Wenn Till kommt, dann will sie ihm sagen, dass sie keinen Sex mit ihm hat.
Beispiele wie diese gibt es zwischen den beiden Podcasts Dutzende. MedienwissenschaftlerInnen könnten daraus vermutlich sehr interessante Aufsätze über Selektion und Gewichtung beim dokumentarischen Arbeiten stricken. Welchen Teil des O-Tons lässt man stehen? Welchen fasst man zusammen? Wie übersetzt man? Wie bettet man das ein? Sowohl in der Szene als auch in der gesamten Geschichte des Podcasts. Und dabei haben wir noch gar nicht über die Musik gesprochen. Ich will gar nicht bewerten, ob eine der beiden Versionen besser ist. Beide Podcasts sind auf ihre Art sehr gut geworden. Die Version des NDR ist kürzer, kompakter. Sie bleibt in ihren 4 Folgen sehr nah an den Geschichten der Frauen und stellt ihnen vor allem Erläuterungen gegenüber. Etwa dazu, warum das Ermittlungsverfahren gegen Lindemann eingestellt wurde oder warum es kaum juristische Handhabe bei Machtmissbrauch gibt. Feuerzone aus München schlägt einen weiteren Bogen. Gehostet wird das Format von Lena Kampf, der Investigativchefin der SZ, gemeinsam mit ihrem Kollegen Jakob Biazza aus dem Feuilleton. Beide waren, wie Elena Kuch vom NDR, an den Ursprungsrecherchen beteiligt. Die 7 Folgen, von denen bisher 4 erschienen sind, beleuchten parallel zur Lindemann-Geschichte auch das Phänomen Rammstein und die Musikindustrie als Ganzes. Und man merkt den leichten Feuilletonseinschlag und hört auch mal Wörter wie Arpeggio. Was beide Podcasts vorbildlich und glücklicherweise ohne Selbstüberhöhung hinkriegen, sie legen offen, wie Medien zu einem solchen Thema arbeiten. In welchem Rahmen Verdachtsberichterstattung zulässig ist und wie sich JournalistInnen auch juristisch absichern, etwa mit eidesstattlichen Versicherungen ihrer ProtagonistInnen. So sind sie beide auch ein Stück Medienbildung. Ich würde mir wünschen, dass sie auch von ein paar Rammstein-Fans gehört werden. Und damit sind wir wieder am Ende von Läuft. Wenn Sie Feedback haben, schreiben Sie uns an medien@epd.de oder hinterlassen Sie uns eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Kennen Sie jemanden, den der Podcast auch interessieren würde? Dann empfehlen Sie uns auch gerne persönlich weiter. Wenn Sie uns auf Social Media folgen oder erwähnen wollen, finden Sie epd-Medien auf X und LinkedIn, das Grimme-Institut auf Instagram, LinkedIn und Threads. Mich finden Sie dort überall auch. Abonnieren Sie uns, dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, gönnen Sie sich gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von EPD Medien und Grimme Institut im Jahr 2024. Redaktion Lars Gresser, Alexander Matzkeit und Michael Ridder.